Du möchtest wissen, wie es weitergeht? Weitere 4 Folgen erscheinen immer mittwochs exklusiv in der Podimo-App. Triggerwarnung. Diese Folge enthält Beschreibungen von Mord und Gewalt. Die Timecodes der entsprechenden Stellen findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Mysteriöse Bluttat in Baden-Württemberg. Ein Ehepaar und seine 2 erwachsenen Töchter sind am Freitagmorgen tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei ist bisher noch vollkommen ratlos.
Ein furchtbarer Mord ist geschehen.
Wie kommt man dazu, einfach da 30 Schüsse da abzufeuern und dann wirklich diese Familie auszulöschen?
Ein Vierfachmord in einer Kleinstadt.
Ruft damals der Polizeiführer vom Dienst an, der PVD, und sagt, Rudi, komm, schnell. 4 Tote in Eislingen, und hat aufgelegt.
Die Opfer? 4 Mitglieder einer gutbürgerlichen Familie.
Das hat sich wahnsinnig schnell herumgesprochen, weil die Familie war ja auch in Eislingen bekannt.
Nach außen war das immer eine perfekte Familie und ein perfektes Umfeld. Alle waren wie aus dem Bilderbuch.
Die Polizei steht vor einem Rätsel.
Das war ja das Problem, der Täter war noch flüchtig. Man hat ja keinerlei Anhaltspunkte gehabt, was überhaupt passiert ist. Die Ermittlungen waren sofort von der ersten Minute an auf Vollgas gestellt.
Das Sicherheitsgefühl der Zeit davor gibt es nun nicht mehr.
Dieser Fall verunsichert ungemein und macht Angst.
Und bald entsteht ein schrecklicher Verdacht.
Und dann war es dann relativ schnell klar, okay, da stimmt was nicht, da muss man weiter nachhaken.
Was dann bekannt wird, sprengt jede Vorstellungskraft. An einem heißen Vormittag Ende Juni 2024 ist viel los auf dem Bahnhofsvorplatz der schwäbischen Stadt Eislingen. Die Sonne brennt an diesem Sommertag auf das Pflaster. Hier steht eine Vitrine mit Büchern, die jeder kostenlos mitnehmen kann. Neben dem Rathaus, der Schlossapotheke und einer Drogerie liegt die Konditorei Kauderer. Die Menschen sitzen unter Sonnenschirm im Schatten, trinken Kaffee, essen Butterbrezeln und Leberkäse im Brötchen mit Ketchup und Senf. Krücken lehnen an der Wand. Auf einem Tisch liegt die Bildzeitung. Vor der Bäckerei ist ein Beet mit Lavendel und Rosen bepflanzt. Daneben sitzt eine Mitarbeiterin der Konditorei auf einem Mäuerchen und raucht. Vormittags gehört der Platz den SeniorInnen. Nachmittags werden hier Kinder und Jugendliche auf Bänken sitzen, mit Kreide auf den Steinboden malen und mit Rollern fahren. Eislingen an der Vils ist eine große Kreisstadt im baden-württembergischen Landkreis Göppingen, knapp 50 Kilometer östlich von Stuttgart entfernt. Eislingen hat etwa 20.000 EinwohnerInnen. Durch den Ort fließt die Vils. Die etwas größere Stadt Göppingen ist nur 5 Kilometer entfernt. In Eislingen herrscht eine friedliche Stimmung. Die Straßen und Plätze sind sauber und gepflegt. Man könnte sagen, dass Eislingen ein schwäbisches Idyll ist. Dass hier die Welt noch in Ordnung ist. Dass sie sicher ist. Doch in dieser kleinstädtischen Normalität geschieht im Jahr 2009 etwas, das dieses sichere Gerüst ins Wanken bringt und bis heute nachwirkt.
Und wie das alles rauskam, dass die Leute dann gedacht haben, ja, Gottes Willen, wie kann denn das alles sein?
Warum erzählen wir von diesem Fall? Weil er in seiner Dimension, in seiner Grausamkeit und Brutalität in Deutschland nahezu einzigartig ist. Und weil er doch überall hätte passieren können. Eislingen ist eine deutsche Stadt wie viele andere. Beschaulich, mittelgroß, sicher. Diese Tat hat Eislingen wie ein Blitz getroffen. Niemand hat sie kommen sehen. Der Fall erzeugt Angst, weil er uns vor Augen führt, wie zerbrechlich unsere Realität ist. Wir leben unseren Alltag, als sei alles stabil und vorhersehbar. Doch dieses Verbrechen zeigt uns, gerade diese Normalität kann in Sekundenbruchteilen zerstört werden. Wenn in einem bürgerlichen Umfeld, in einer scheinbar intakten Familie, Unvorstellbares geschieht, dann wirft das in uns grundlegende Fragen nach Vertrauen und Stabilität auf. Wir erkennen, auch in einer ganz normalen Stadt, in einer ganz normalen Familie und in geordneten Verhältnissen kann Schreckliches geschehen. Und diese Tat ist zu nah an unserem Leben, Wir können sie nicht beiseite schieben wie andere Verbrechen, die in uns fremden Milieus geschehen. Das Verbrechen stellt uns vor die Frage, warum wurde eine scheinbar glückliche Familie nahezu komplett ausgelöscht? Wie kann so etwas geschehen? Dieser Frage wollen wir in diesem sechsteiligen Podcast nachgehen. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die der Fall auf unterschiedliche Weise berührt hat. Wir haben monatelang in Eislingen und Umgebung recherchiert, um dem Fall näher zu kommen. Dieser Podcast ist eine Spurensuche. Der Vierfachmord von Eislingen. Das hier ist die erste Folge. Der Notruf. Karfreitag 2009, 10.42 Uhr. Beim Roten Kreuz in Eislingen geht ein Notruf ein. In der Leitung ist ein junger Mann, Andreas H. Er weint und ist außer sich. Er stammelt, dass seine ganze Familie tot sei. Er sei morgens nach Hause gekommen und habe sie gefunden. Alles sei voller Blut. Das Rote Kreuz verständigt sofort die Polizei. NachbarInnen sehen Andreas auf die Straße laufen. Er schreit: Gestern Abend haben sie noch gelebt. Schnell treffen Polizeiwagen ein. Ein anderer junger Mann, Frederik B., ist auch vor Ort. Er hat zusammen mit Andreas die Leichen gefunden. Jetzt sitzt er am Bordstein vor dem Haus. Er zittert, ist in sich zusammengesunken. Das Rote Kreuz kontaktiert Frederiks Eltern und bittet sie, so schnell wie möglich in die Eislinger Friedhofstraße zu kommen. Dort habe es ein dramatisches Ereignis gegeben. Als die Eltern ankommen, sind sie geschockt von dem, was sie sehen. Andreas steht vor dem Haus. Er schreit immer wieder: Jetzt sind alle tot, wenn ich den erwische, der das getan hat. Frederik sitzt immer noch an der Straße. Er weint. Die eintreffenden PolizistInnen befragen die beiden Teenager nur kurz. Sie scheinen nicht in der Verfassung zu sein, weitere Angaben zu machen. Frederiks Eltern fahren mit den aufgelösten Jugendlichen nach Hause. Sie können kaum fassen, was geschehen ist. Offenbar ist Andreas' ganze Familie getötet worden. Vater Hans-Jürgen, Mutter Else und die beiden erwachsenen Schwestern Annemarie und Ann-Christine. Die Kriminalpolizei im benachbarten Göppingen übernimmt den Fall. Der damalige Polizeisprecher Rudi Bauer erinnert sich noch an den ersten Anruf.
Wir hatten Besuch, wie das halt so üblich ist. Und ich wollte gerade aufbrechen, ruft damals der Polizeiführer vom Dienst an, der PVD, und sagt: Rudi, komm, schnell. Vier Tote in Eislingen, und hat aufgelegt.
Dieser Anruf ist für den Polizisten alles andere als alltäglich.
Schock, es löst einen gewissen Adrenalinstoß aus in einem. Man funktioniert dann wirklich sehr gut.
Rudi Bauer kennt die Adresse, die ihm der Polizeiführer vom Dienst nennt.
Ja, eigentlich ganz normale Wohngegend. Das war ein Mehrfamilienhaus in Eislingen. Man kennt sich aus, man braucht nicht mal ein Navi, man fährt da hin. Und ganz normale Wohngegend, ganz beschaulich.
Doch mit der Beschaulichkeit ist es jetzt vorbei. Polizeiautos mit Blaulicht und Krankenwagen blockieren die sonst so ruhige Straße.
Das war schon eine riesen Aufregung auch dann für die Leute in Eislingen. Dann hat sie natürlich rumgeschworen wie ein Lauffeuer. Und die Nachbarn, das hat man schon gesehen, die direkten Nachbarn, die waren sehr bestürzt, das hat man gleich gesehen.
Doch nicht nur Menschen aus Eislingen haben bereits von dem Verbrechen erfahren.
Pressevertreter waren auch schon da. Ich bin dann auf die zugegangen und können Sie bestätigen das? Ich habe gesagt, ja, wir haben vier Tote hier, mehr kann ich noch nicht sagen. Also es waren richtig viele Polizeibeamte auch da, in Zivil und in Uniform, und natürlich auch sehr viele Schaulustige. Das hat sich richtig aufgebaut.
Der Tatort in der Eislinger Friedhofstraße wird weiträumig abgesperrt. In der Maisonette-Wohnung der Haas im obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses bietet sich den Beamtinnen ein schreckliches Bild. Der Vater Hans-Jürgen liegt tot im Hausflur. Die Leiche seiner Frau Else im Badezimmer. Die beiden Töchter Annemarie und Ann-Christine werden tot in einem Zimmer gefunden. Der Fernseher läuft noch. Schnell ist klar, alle sind erschossen worden. Die Spurensicherung nimmt ihre Arbeit auf.
die Leichen, wie sie dargelegen sind, das muss man sichern. Dann halt auch die Projektile, die in der Wohnung waren. Und es waren ja sehr viele Projektile, die man dann sichern musste. Und auch alles, das Ganze drumherum dann.
In dem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße wohnen neben den Haas noch drei weitere Mietparteien, alles ältere Leute. Sie sagen aus, in der Nacht von Freitag auf Samstag nichts gehört zu haben. Weder Schüsse noch andere verdächtige Geräusche. Die Ermittelnden durchsuchen das gesamte Haus. Kalender, Computer und ein Laptop der Familie H. werden sichergestellt. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Haas wird zwar auch ein Luftgewehr entdeckt, doch es ist nicht die Tatwaffe. Die bleibt verschwunden. Dies versetzt die PolizeibeamtInnen in höchste Alarmbereitschaft.
Das war natürlich das Hauptproblem in der ganzen Geschichte. Es war, ein Täter war flüchtig, ja. Und das war natürlich die Hauptschwierigkeit oder die Hauptangst auch der Bevölkerung. Da springt jetzt irgendeiner rum.
In Eislingen geht die Angst um. Es ist der Einbruch des Chaos in eine friedliche Welt. Heute erinnert nichts mehr an die Aufregung von damals. Das dreistöckige gelbe Mehrfamilienhaus, in dem die Familie H. damals wohnte, steht an einer Kreuzung. Es hat sich seit 2009 kaum verändert. Der Vorgarten ist gekiest, mit einem Zierbaum bepflanzt und von einem Jägerzaun umgeben. Die Wohnung der Familie H. befand sich im obersten Stockwerk des Hauses mit Spitzdach und dunkelgrünen Fensterläden. Das Mietshaus gehörte damals der Familie H. Zwischen den Blumen in den Vorgärten der Friedhofstraße schwirren Bienen und andere Insekten umher. Vor einem Haus liegt ein rosa Kinderroller. Die meisten Ein- und Mehrfamilienhäuser wirken frisch gestrichen. Alles sieht aus wie eine idyllische und sichere Wohngegend. Karfreitag 2009. 2 Stunden nach dem Fund der Leichen. Immer mehr Polizeiwagen treffen ein. Und auch immer mehr Leute kommen in die Friedhofstraße. Sie wollen mit eigenen Augen sehen, wo sich der Vierfachmord ereignet haben soll. Die Menschen sind schockiert. Wie konnte hier in dieser friedlichen Wohngegend ein so schreckliches Verbrechen geschehen? Und die größte Frage ist, warum hat es ausgerechnet Familie H. getroffen? Wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, diese ganz normale Familie auszulöschen? Die Haas werden in Eislingen sehr geschätzt. Die Familie besteht aus Vater, Mutter und 3 Kindern. 2 Töchter, 1 Sohn.
Der Vater war Heilpraktiker, gutgehende Heilpraktiker, Praxis gehabt. Und ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, man kennt sich hier. Und er hat auch in Göppingen mal ein Geschäft gehabt. Also man kannte ihn dann schon.
Hans-Jürgen, der Vater, ist groß, schlank und sportlich. Im Jahr 2009 ist er 57 Jahre alt. Als Heilpraktiker hat er in Eislingen und Umgebung einen glänzenden Ruf. Seine Praxis befindet sich im Erdgeschoss des Wohnhauses der Familie. Der Vater ist auch als Referent tätig. Er hält Vorträge über Naturheilkunde. Mutter Else ist Englischlehrerin. Sie hat im nahen Schwäbisch Gmünd Lehramt studiert. Else arbeitet gerne im Garten und singt Sopran im Kirchenchor. Die beiden Töchter, die 22-jährige Annemarie, genannt Mimi, und die 24-jährige Ann-Christine, genannt Chrissy, waren Vorzeigeschülerinnen. Sie haben ihr Abitur ohne Probleme bestanden und studieren beide Lehramt, genau wie ihre Mutter. Chrissy wohnt in der Nähe der Uni in Schwäbisch Gmünd, doch sie ist oft in Eislingen bei der Familie. Mimi wohnt noch zu Hause. Vor allem Vater Hans-Jürgen ist stolz auf die akademischen Erfolge der Schwestern. Der 18-jährige Sohn Andreas ist bei allen Menschen, denen er in der Schule und seiner Freizeit begegnet, sehr beliebt. Seine Mutter nennt ihn ihren Augenstern. In der Realschule wurde er zum Schulsprecher gewählt. Auch in der Kirchengemeinde engagiert sich Andreas seit mehreren Jahren als Jugendleiter. Im Jahr 2009 besucht er das Wirtschaftsgymnasium im knapp 5 Kilometer entfernten Göppingen. Der ehemalige Direktor, Werner Stipanek, erinnert sich gut an ihn.
Also der Andreas war ein Frauentyp. Von der ganzen Erscheinung her gut aussehend, selbstsicher im Auftreten, redegewandt. Mir wurde nachher gesagt, bei den Schülern hieß er Blendax, weil er so schöne Zähne hatte, ja, und so zugewandt, sehr selbstbewusst, vielleicht ein bisschen eitel aufgetreten ist. Jedenfalls, ja, war er stark integriert, vielleicht sogar ein bisschen umschwärmt.
Als Andreas am Morgen des 10. April 2009 den Notruf wählt, ist er nicht allein. Sein bester Freund, der 19-jährige Frederik, ist bei ihm. Andreas hatte zuvor bei ihm übernachtet. Frederiks Eltern holen die beiden später ab und nehmen sie mit zu sich nach Hause. Auch Frederik kommt aus einer augenscheinlich intakten, gutbürgerlichen Familie. Sein Vater ist Schulleiter, seine Mutter Ergotherapeutin. Er hat einen jüngeren Bruder. Aber im Gegensatz zu Andreas ist Frederik eher still. Er liest gerne. Seit einigen Jahren sind die beiden beste Freunde und besuchen gemeinsam das Wirtschaftsgymnasium. Frederik kommt im Jahr 2008 sogar mit in den Familienurlaub der Haas nach Mallorca. Der charismatische Andreas und der ruhige Frederik scheinen sich gut zu ergänzen. In Eislingen gelten die Haas als perfekte Familie. Die Familienmitglieder sind überall gern gesehen. Der Reporter Dirk Höser, der für die Neue Württembergische Zeitung in Göppingen arbeitet, hat von vielen Seiten gehört, wie sehr sich die Haas ins Leben der Stadt eingebracht haben.
Ja, also die waren in der Kirchengemeinde sehr aktiv und der Vater war Schatzmeister bei der CDU in Eislingen und ich glaube, er hat Kindergottesdienste auch gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Die Mutter war auch in der Kirche aktiv und der Andreas war DLRG, hat Schwimmkurse gegeben.
In der Familie H. ist es Tradition, zu Weihnachten Briefe an Verwandte und FreundInnen zu schreiben. Im Weihnachtsbrief 2008 berichtet der Vater Hans-Jürgen von dem schönen Urlaub, den die Familie in diesem Jahr auf Mallorca verbracht hat. Der Schlusssatz des Briefes lautet:
Mit unseren Kindern sind wir sehr gesegnet. Alle sind gesund und machen uns viel Freude. Ich hoffe, dass alle, die diesen Brief lesen, genauso gesund und zufrieden sind wie wir.
Der Vater legt dem Brief auch ein Foto bei. Es zeigt die ganze Familie H. Alle sehen fröhlich aus. Andreas trägt ein Hemd mit Polunder. Er hat einen Arm um seinen Vater gelegt und schaut ihn lächelnd an. Hans-Jürgen, graue Haare, Jeans, braun gebrannt, beugt sich leicht nach vorne und schaut in die Kamera. Die 22-jährige Annemarie sitzt vorne rechts im Bild. Sie trägt eine rot-weiß karierte Bluse und hat ihre Haare zu einem Zopf gebunden. Sie strahlt. Mutter Else sitzt in der Mitte, zwischen den beiden Schwestern. Sie hat schulterlange braune Haare und trägt einen knallroten Pullover. Sie lacht. Ann-Christine am linken Rand hat blonde, offene Haare, trägt einen braunen Blazer und eine lange Kette mit bunten Perlen um den Hals. Es ist das Bild einer glücklichen Familie. Zu dem Zeitpunkt, als die Weihnachtspost bei den Freundinnen und Verwandten ankommt, weiß Familie H. nicht, dass alle Familienmitglieder, bis auf Andreas, nur noch knapp 4 Monate leben werden. Karfreitag 2009, 4 Stunden nach dem Notruf. Am Nachmittag legen immer mehr Menschen Blumen vor dem Haus der Familie H. nieder und stellen Grablichter am Gartenzaun auf. Auch Briefe und Beileidsbekundungen liegen zwischen den Blumen. In einem Brief, der an den Sohn Andreas gerichtet ist, heißt es:
Wir denken an dich und deine Familie und senden Liebe.
Auf einer gelben Karte neben einem Blumenstrauß steht in großen Buchstaben:
Warum?
Polizeisprecher Rudi Bauer erinnert sich:
Damals waren so Menschenauflauf zum Schluss, dass die Bereitschaftspolizei gekommen ist und musste noch absperren, also großzügiger absperren. Also das war dann schon ein richtiger Menschenauflauf damals in Eislingen, weil das hat die Leute dann schon so richtig bewegt.
Für die Menschen in Eislingen ist die Tat unfassbar. Ein Vierfachmord, hier, in ihrer beschaulichen Kleinstadt. Eislingen galt den meisten bisher als sichere Gemeinde. Eine Stadt, in der man seine Kinder großziehen kann. In der man von Verbrechen, wie sie in Großstädten passieren, verschont bleibt. Die Tat ist ein gewaltiger Schock für das Sicherheitsgefühl der Menschen. Auch für die BeamtInnen ist der Vierfachmord kein Fall wie jeder andere. Doch für sie geht es auch um ganz praktische Dinge.
Es waren ja 4 Tote, Es müssen sie mal das auch regeln, wie die bestattet werden. Das sind so die Dinge. Das ist wie mit den Abschleppern nach einem Massenunfall. Sie dürfen als Polizeibeamter nicht jetzt einen Abschlepper holen für alle, sondern sie müssen das alles verteilen. Und dann die verwaltungstechnischen Dinge, die da dahinter stehen. Da mussten viel verschiedene Bestatter kommen, damit ja. Und das ist ja, das sind Dinge, die glaubt man so gar nicht, die dann im Hintergrund laufen.
Schnell werden PolizeibeamtInnen aus dem ganzen Landkreis zusammengezogen.
Die Ermittlungen waren sofort von der ersten Minute an auf Vollgas gestellt. Und es war klar, man braucht eine Ermittlungsgruppe, die war auch relativ schnell installiert, nur noch am gleichen Tag eingerichtet. Und die hat dann rund um die Uhr gearbeitet.
Verwandte, Bekannte und NachbarInnen der Familie H. werden befragt. Fieberhaft arbeitet die Sonderkommission an der Auswertung der beschlagnahmten Computer und Terminkalender der Familie. Auch die Akten aus der Praxis des Vaters werden nach Hinweisen durchsucht. Denn eine Theorie der Ermittelnden lautet, könnte ein verärgerter Patient oder eine Patientin des Vaters hinter der Tat stecken? Unter den Menschen in Eislingen machen Gerüchte die Runde. Könnte es sein, dass die Haas Zufallsopfer waren, zum Beispiel nach einem Einbruch, der aus dem Ruder gelaufen ist? Dann könnte es jeden in Eislingen als nächstes treffen. Vor allem die scheinbare Sinnlosigkeit der Tat macht den EislingerInnen Angst. Die BeamtInnen müssen schnell arbeiten, um der Bevölkerung Antworten geben zu können. Gleichzeitig dürfen sie nichts übersehen, was auf die Spur der Täterperson oder Personen führen könnte.
Da geht es um Mülleimer. Dann nimmt man einen Mülleimer und sagt, ja, den tun wir jetzt in die Garage. Vielleicht ist da Beweismittel drin. Nicht, dass er jetzt durch einen Zuschauer, der da nachher seinen Müll entsorgt, sein Papier, und dann das verunreinigt.
In einem Müllcontainer finden die PolizistInnen Kleidungsstücke. Kurz keimt Hoffnung auf. Könnten sie etwas mit der Tat zu tun haben? Doch der Fund erweist sich als Fehlschlag. Polizeisprecher Rudi Bauer wird am Tatort von immer mehr JournalistInnen bedrängt.
Ja, ich konnte eigentlich zu dem Zeitpunkt nur die Tatsachen berichten, die da sind, die jeder wusste. Es gab hier 4 Tote, vermutlich erschossen, ja. Und der Täter war flüchtig. Mehr wussten wir nicht. Man hat ja keinerlei Anhaltspunkte gehabt, was überhaupt passiert ist. Das hat das Ganze ganz, ganz arg schwierig gemacht damals.
Die BeamtInnen arbeiten mit Hochdruck daran, Hinweise auf die Täterperson oder Personen zu bekommen. Denn es könnte eine Gefahr für die Bevölkerung bestehen. Ostersamstag 2009. Ein Tag nach dem Fund der Leichen. Das Presseecho ist enorm. Die Nachricht von den Morden verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Region. Fast alle Lokalzeitungen und auch überregionale Medien bringen Schlagzeilen und TV-Beiträge darüber.
Mysteriöse Bluttat, grausiger Fund nahe Göppingen. Ein 18-Jähriger hat die Leichen seiner Eltern und seiner beiden Schwestern entdeckt. Alle 4 Opfer wiesen Schussverletzungen auf. Nach der Bluttat ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.
Ehepaar und 2 Töchter erschossen. Die baden-württembergische Kleinstadt Eislingen wird von einem furchtbaren Morddrama erschüttert.
Ein Ehepaar und seine 2 erwachsenen Töchter sind am Freitagmorgen tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei ist bisher noch vollkommen ratlos.
Freunde und Nachbarn der getöteten Familie H. haben Blumen und Kerzen vor das Haus gestellt. Ganz Eislingen fragt nach dem Warum.
Die Leichen der 4 Familienmitglieder werden obduziert. Bereits einen Tag nach der Tat liegt das Ergebnis vor. Der Vater, die Mutter und die beiden Töchter wurden mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Es wurden insgesamt 31 Schüsse auf sie abgegeben. Patronenhülsen werden am Tatort nicht gefunden. Allein auf die Schwestern wurde 19 Mal geschossen. 10 Schüsse trafen an Christine, 9 Annemarie. Die Obduktion zeigt, Ann-Christine hat noch die Hände gehoben, um die Kugeln abwehren zu können. Dabei wird ihr Arm durchschossen. Sie stirbt, als eine Kugel den 3. Halswirbel durchschlägt, das Rückenmark und alle Nervenbahnen zerstört. Annemarie stirbt durch Schüsse in Herz und Hinterkopf. Die Eltern werden von 12 Kugeln getroffen. Der Vater stirbt im Flur an inneren Blutungen. Der Gerichtsmediziner schätzt, dass es knapp eine Stunde gedauert hat, bis er tot war. Die Mutter wird im Flur durch einen einzigen Kopfschuss getötet. Bei der Obduktion fällt auf, dass den Opfern besonders häufig ins Gesicht geschossen wurde. Auch die Beamtinnen der SOKO sind schockiert über die Brutalität der Tat. Anhand der Ergebnisse der Spurensicherung und der Obduktion versuchen die Ermittelnden nun, den Tathergang zu rekonstruieren. Was ihnen auffällt? Es wurden keine Spuren eines Einbruchs gefunden. Die Türen sind unversehrt und es wurde augenscheinlich auch nichts gestohlen. Die Wertsachen wurden nicht angerührt. Diese Indizien schließen einen fremden Eindringling so gut wie aus. Aber was bedeutet das? Haben die Haas der Täterperson oder Personen die Tür geöffnet? Oder hatte jemand gar einen Schlüssel? Das lässt nur einen Schluss zu. Die Täterperson oder die Täterpersonen müssen die Opfer gekannt haben. Sie müssen aus dem näheren Umfeld der Familie stammen. Zwei, auf die diese Beschreibung passt und die in Frage kämen, sind Andreas, der Sohn der Familie, der morgen selbst mit tränenerstickter Stimme die Polizei gerufen hatte, und sein bester Freund Frederik, den die Haas fast wie einen zweiten Sohn behandelten und der nach dem Fund der Leichen weinend am Bordstein saß.
Dann war es dann relativ schnell klar, okay, da stimmt was nicht, da muss man weiter nachhaken.
Es hat ja natürlich niemand erwartet gehabt. Das war dann ein Riesenschock, dass der Sohn das gewesen sein soll mit seinem Kumpel. Erste Reaktion war eigentlich so bei den meisten oder vielleicht sogar bei allen, das kann nicht sein, das waren die zwei nicht.
Ich konnte und wollte es nicht glauben.
In der nächsten Folge gehen wir dem schrecklichen Verdacht nach, der sich immer mehr verdichtet. Könnte es sein, dass Andreas und Frederik für den Tod von Andreas' Familie verantwortlich sind? Der Vierfachmord von Eislingen ist ein sechsteiliger Podcast von Podimo. Recherche und Skript Marie Wilke. Producerin und Sounddesign Jelena Kitanovic. Marketing Podimo Maybrit Döge und Sarah Döbel. Covergestaltung Tim Schöll. Redaktion Podimo Madeline Petri. Redaktion Podimo und Sprecherin Juliane Rinne.